Ich soll noch mal was zu mir sagen. Genau, ich bin der David Rümmler, bin 27 Jahre alt, wohne zurzeit in Adelshofen, weil ich da die Ausbildung mache. Habe eine Frau, ein Kind, die sind wahrscheinlich gerade da drin. Die könnt ihr dann noch begrüßen, wenn ihr wollt. Genau, bin jetzt in einem Monat fertig mit der Ausbildung, sollte eigentlich gerade für die Prüfung lernen, was ich auch manchmal mache. Und genau, dann habe ich am 1. Juli meine Aussendung und dann sind die 4 Jahre theologisches Seminar vorbei und dann werden wir als Familie für ein Jahr nach Israel gehen und dort in einem Café als Volontäre arbeiten und uns da auch einen Traum verwirklichen, nicht nur in Israel mal Urlaub zu machen, sondern ein Jahr in Jerusalem zu wohnen und mal wirklich unter den Leuten zu wohnen, auch mal so beide Seiten zu hören, nicht nur über die Medien, sondern ja vor Ort zu sein. Da freuen wir uns sehr drauf und es wird eine spannende Arbeit. Es ist ein Begegnungscafé und wir haben dort auch die Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über Jesus. Und oft kommen die Leute ja nicht wirklich aus der Motivation nach Israel, um da auf den Spuren Jesu zu wandeln. Aber vielleicht können wir sie da ein bisschen hinführen. Und das ist so unsere Vision für die Zeit und wir freuen uns sehr drauf. Genau, ihr dürft mich danach gerne noch ansprechen, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich fange jetzt mal lieber an. Genau. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, ihr habt es ja schon gehört. Das heißt, immer diese Liebe. Keine Sorge, niemand hat den Valentinstag verpasst, niemand muss schnell noch Blumen besorgen. Es ist ganz zufällig heute dieses Thema. Und ich habe das ausgesucht, weil es ein Thema ist, was ich auch selber manchmal irgendwie fast nervig finde beim Bibellesen, wie oft Liebe vorkommt. Ich bin, glaube ich, da ein klassischer Mann und erfülle da alle Klischees. Mir fällt es, glaube ich, schwer, über solche Sachen zu sprechen und ich habe lieber eine klare Anweisung, was ich tun soll, als irgendwelche gefühlstuseligen Sachen. Meine Frau sagt manchmal, ob ich ein Geschenk bekomme oder eine schlechte Nachricht. Das macht in meinem Gesichtsausdruck keinen Unterschied und das zeigt ein bisschen, wie es mir fällt, über Gefühle zu reden oder die zu zeigen. Und darum finde ich dieses Thema vielleicht auch manchmal fast anstößig in der Bibel. Aber genau deshalb habe ich es mal rausgesucht. Und an Liebe kommt man in der Bibel auf jeden Fall nicht vorbei. Alleine im Neuen Testament gibt es über 320 Verse, die sich mit Liebe beschäftigen. Ich lese euch mal nur einen als Beweis dafür vor aus dem 1. Johannesbrief. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Das sind genau solche Verse, die ich dann anstößig finde. Viermal Liebe in einem Vers. Oder das Doppelgebot der Liebe. Wir haben es gerade schon im Ansatz gehört. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Und Jesus sagt, in diesem einen Gebot ist eigentlich die ganze Bibel zusammengefasst. Das scheint also extrem wichtig zu sein. Und noch ein Beispiel. Jesus sagt, daran, wie wir in Liebe miteinander umgehen, daran soll die Welt uns erkennen. Also es ist ein extrem wichtiges Thema und man kommt daran nicht vorbei. Doch die Frage ist, wie funktioniert das jetzt, den Nächsten lieben und Gott lieben? Wie schon gesagt, mir wäre es lieber, dort steht, mach genau das. Das ist die Arbeitsanweisung, die kann ich ausführen. Das wäre für mich viel einfacher. Ich denke, versuche immer logisch zu denken und darum wäre jetzt auch meine erste Antwort, ich muss Liebe immer zeigen, indem ich was tue, indem ich denjenigen, den ich liebe, das beweise durch meine Taten. Doch genau diese Praktik verurteilt eigentlich Jesus bei den Pharisäern. Er sagt, dass ihnen Gott nur scheinbar wichtig ist und sie eigentlich gar keine Liebe für Gott im Herzen haben. Sie einfach das irgendwie ausführen, was Gott vielleicht will, aber ihnen die Liebe fehlt. Und auch Paulus widmet im Korintherbrief ein ganzes Kapitel diesem Thema. Er schreibt da, dass egal was wir Gutes tun, ohne die Liebe ist es alles nichts wert. Ein Vers daraus, wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe und habe keine Liebe dabei, dann nützt es nichts. Und dort kommt eine ganze Aufzählung von Sachen, die eigentlich sehr gut sind, aber ohne die Liebe nutzlos werden. Ich will es mal ganz überspitzt ausdrücken, man kann nicht ohne Liebe lieben. Aber ich glaube, dass wir das ganz oft machen. Mich hat zum Beispiel vor kurzem mal jemand gefragt, ob wir unseren Zehnten vom Brutto- oder vom Nettolohn geben müssen. Der Zehnte ist ja so aus dem Alten Testament ein Gesetz, dass man von allem Einkommen 1 oder 10% für Gott gibt. Und Ja, viele Christen leben das auch heute noch und sehen das als einen guten Maßstab, wie man mit seinem Geld umgeht. Und wisst ihr, was mir diese Frage zeigt von dem, der mich gefragt hat? Dass er das nicht aus Liebe tut. Er gibt nicht aus Liebe, sondern aus einer Gesetzlichkeit heraus. Und darum will er auch abwägen, wie kann ich möglichst wenig geben. Und ich will mich jetzt nicht über den hinwegsetzen, ich habe genauso gedacht. Oder auch ein Beispiel von mir. Meine Frau fragt mich ganz oft, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, und wie geht's denen? Und ich muss ganz oft sagen, keine Ahnung, ich habe nicht gefragt. Und meine Frau ist da ganz anders. Sie fragt da immer, weil sie es interessiert, wie es den Leuten geht. Aber ganz ehrlich, mich interessiert es oft wirklich einfach nicht, wie es den Leuten geht. Und was zeigt das? Dass ich oft nicht wirklich Liebe für die Menschen habe. Ich treffe mich mit ihnen, um irgendwas zu planen, um die Freizeit vorzubereiten. Aber alles andere, ja, gut. Und noch ein letztes Beispiel. Der Missionsbefehl. Wir alle kennen das und ich glaube, jeder wünscht sich, dass noch mehr Leute Jesus kennenlernen. Aber haben wir wirklich diese tiefe Liebe im Herzen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Oder sind wir nur bereit, sie einmal im Jahr zu einer Evangelisation einzuladen, aber nicht mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, sie wirklich zu sehen, sie wahrzunehmen? Sind wir vielleicht so mit unserem tollen christlichen Leben beschäftigt, dass wir gar keine Zeit haben, uns mit diesen Nichtchristen in unserer Nachbarschaft zu beschäftigen? Vielleicht nehmen Hobbys oder auch die Mitarbeiter der Gemeinde so viel Zeit und Kraft in Anspruch, dass wir für diese Leute gar nicht mehr da sein können. Ich habe mal gelesen, dass jemand, der 2 Jahre lang Christ ist, fast keine Kontakte mehr zu Nichtchristen hat oder fast keine tiefen Kontakte mehr zu Nichtchristen. Das trifft doch fast alle Christen in Gemeinden zu, dass diese Kontakte immer mehr abbrechen, weil man sich in seiner eigenen christlichen Suppe irgendwie nur noch bewegt. Wir hatten vor kurzem einen Dozenten am theologischen Seminar und der hat gesagt, er hat sich zur Praxis gemacht, einmal in der Woche sich mit einem Nichtchristen zu treffen, ihn zu sich nach Hause einzuladen oder mit ihm ein Bier trinken zu gehen, einfach um mit ihm in Gespräche zu kommen. Und er sagt, ich stelle dann immer 2 Fragen. Die erste Frage ist, wie geht's dir? Dann beginnt man Smalltalk zu führen. Das ist nicht meine Stärke, die Frage. Und dann kommt die 2. Frage und die ist, und wie geht's dir wirklich? Und er sagt, es kommen so viele gute Gespräche. Mit fast jedem hat er dann ein tiefes Gespräch geführt, was die Leute wirklich bewegt, was sie im Innersten beschäftigt und umtreibt. Und die meisten sind so dankbar, dass ihnen mal jemand zuhört, weil kaum jemand sich wirklich die Zeit nimmt, zuzuhören. Und ganz oft enden die Gespräche so, dass er Gebet anbieten kann und die Leute es fast alle annehmen. Und so hat er mittlerweile mit fast jedem seiner Nachbarn, mit seinen Nachbarn schon mal gebetet, weil sie ihr Herz ausgeschüttet haben und er hat gesagt, hey, ich mache es mit Problemen immer so, ich bringe sie zu Gott. Und fast alle waren offen dafür. Und dann lädt er diese Leute in Hauskreise ein und gründet mit einem Haufen Nichtchristen Hauskreise. Ich finde es echt interessant, seine Art da auch Gemeinde zu bauen. Und als wir das so gehört haben, kam bei uns irgendwie sofort der Gedanke auf, aber dann können wir ja gar nicht auftanken in diesem Hauskreis, wenn da ganz viele Nichtchristen zusammenkommen. Wo bleibt dann der gute Lobpreis oder die tiefen Gespräche über eine biblische Wahrheit? Und er hat auch dazu was gesagt, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Er hat gesagt, Lobpreis, die Gemeinschaft mit anderen Christen oder das Schwarzbrot im Glauben, also richtig tiefe Wahrheiten, die man in der Bibel entdecken kann, das hat man in der Ewigkeit im Himmel. Aber die Chance, mit Nichtchristen Gemeinschaft zu haben, sie wirklich kennenzulernen und sie vielleicht zu Jesus zu führen, diese Chance hat man nur hier. Und ich denke, ihr merkt den Unterschied zwischen, ich weiß, es gibt den Missionsbefehl und 2-mal im Jahr bin ich bei einem Straßeneinsatz dabei oder lade zu einer Evangelisation ein, oder diesem, ich habe ein tiefes Herzensanliegen, eine tiefe Liebe für diese Menschen. Der Gegenspieler der Liebe ist immer die Selbstsucht in diesen 3 Beispielen. Die Frage, lohnt es sich denn für mich? Lohnt es sich für mich, nicht nur meinen Zehnten zu geben, sondern zu sagen, hey, das, was ich habe, stelle ich Gott zur Verfügung? Lohnt es sich für mich, meine Zeit zu opfern und dem anderen zuzuhören und wirklich für ihn da zu sein? Lohnt es sich für mich, meine christliche Komfortzone zu verlassen und mit Menschen, die mir vielleicht gar nicht so liegen, eine Freundschaft aufzubauen. Und unsere postmoderne Gesellschaft stellt eigentlich immer diese Frage, und so sind wir, glaube ich, alle ein Stück geprägt, zu fragen, lohnt sich das für mich? Und die Antwort ist eigentlich ganz klar, nein, das lohnt sich nicht. Es ist, wenn man es logisch betrachtet vom Kopf her, einfach Verschwendung, so seine Zeit, sein Geld hinzugeben. Aber es ist eben auch Liebe, wie es die Bibel lehrt. Im Griechischen gibt es das Wort für Liebe, das heißt Agape. Und das meint diese hingebende Liebe. Die Liebe, die nicht auf sich schaut, sondern auf den anderen, die das Beste für den anderen will. Das ist die Liebe nach biblischem Vorbild. Und nein, die lohnt sich nicht für einen selber, aber sie lohnt sich für den anderen. Ich habe uns einen Text mitgebracht, der viel über Liebe sagt, und ich will ihn in zwei Teilen lesen. Und ich lese zuerst aus Lukas 7, die Verse 36 bis 39. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und sieh doch, in der Stadt lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Leben voller Schuld führte. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einer Flasche voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, das auf dem Weg lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Öl. Vielleicht kennt der ein oder andere auch noch die andere Geschichte von der Salbung, wo Jesus für das Begräbnis gesalbt wird. Dort steht auch, was die Flasche Salböl wert war. Und es ist das gleiche Wort hier verwendet wie bei dieser anderen Geschichte, nämlich ein Salböl, was aus einer Pflanze gewonnen wurde, die nur auf dem Himalaya wächst. Das heißt, dieses Öl war extrem selten und wertvoll. Man kann davon ausgehen, dass so ein Jahresgehalt von einem Schlechtverdiener so ein Öl gekostet hat. Und da es hier um eine Frau geht, war sie wahrscheinlich ein Schlechtverdiener. Das war zur damaligen Zeit einfach so. So kann man sagen, dass umgerechnet dieses Öl, was sie da Jesus auf die Füße schüttet, ungefähr 10.000 Euro wert ist. Um sich das einfach mal vor Augen zu halten, sie schüttet 10.000 Euro Jesus auf die Füße. Und wieder muss man sagen, ganz schöne Verschwendung. Und genauso reagieren auch die Jünger in der anderen Salbungsgeschichte. Sie sagen, hey, was soll das? Damit hätte man was Gutes tun können. Das ist doch Verschwendung. Und nicht nur finanziell ist es eine Verschwendung, sondern auch, wie die Frau reagiert. Sie macht ihre Haare auf. Das war in der damaligen Kultur für eine Frau die größte Demütigung. Wenn man eine Frau bloßstellen wollte, öffentlich, hat man sie gezwungen, ihre Haare zu öffnen. Oder hat ihre Haare beschmutzt, weil die Haare das Aushängeschild der Frau waren oder vielleicht auch noch sind. Und was macht sie damit? Sie trocknet die dreckigen Füße Jesu ab. Der Staub, den er in den Füßen hat, den wäscht sie mit den Haaren ab. Also eine größere Demütigung war eigentlich nicht möglich für eine Frau. Sie gibt finanziell alles, was sie hat, und sie gibt auch sich ganz hin. Man könnte sagen, es ist eine absolute Verschwendung, oder man könnte sagen, es ist absolute Liebe. Sie gibt sich ganz hin. Das meint genau diese hingebungsvolle Liebe, von der in der Bibel die Rede ist. Sie tut es nämlich nicht mit ihrem Verstand, sondern sie tut es von Herzen. Und das ist auch der große Unterschied. Denn unser Verstand, oder wenn man vom Kopf her versucht zu lieben, dann wird es immer gesetzlich. Ich muss dies oder das tun. Diese Liebe ist immer berechnend und hätte vielleicht gefragt, reicht nicht auch die halbe Flasche Öl? Jesus hat nur Schuhgröße 41, dann kann ich noch jemanden salben. Aber so hat sie nicht gedacht. Sie hat gerne alles hingegeben. Und wenn wir so Glauben leben, vom Kopf her, dann ist das maximal religiös. Dann haben wir irgendwelche Vorschriften im Kopf, was wir tun sollten und tun müssten und was wir nicht tun dürfen. Aber vom Herzen zu lieben ist was anderes, und das zeigt uns diese Frau sehr eindrucksvoll. Vom Kopf zu lieben ist immer, wir müssen, und das andere ist, wir wollen. Also wir müssen ja von Jesus erzählen, er will es ja an seinem Wort. Oder wir müssen ja unser Geld auch abgeben und dürfen nicht alles für uns behalten. Das ist ein Glauben, der aus dem Kopf kommt. Und das ist das, was Jesus bei den Pharisäern verurteilt. Gott liebt uns zum Glück voller Hingabe. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Gott zeigt seine Liebe auch, indem er das Wertvollste gibt. Bei der Frau war es wahrscheinlich das Öl. Und Gott gibt auch das Wertvollste, seinen Sohn. Und vor allen Dingen gibt er seinen Sohn, als wir noch Sünder waren. Obwohl ihm klar war, dass viele nicht von diesem Sünderweg abgehen und dieses Opfer auch Verschwendung bleibt. Trotzdem gibt er es, weil er genau so liebt, so hingebungsvoll. Das ist Liebe, wie sie uns die Bibel aufzeigt. Und so kann man auch Verse verstehen, die von Nachfolge sprechen und sagen, nur wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Das meint Nachfolge und das meint Liebe nach biblischem Vorbild. Aber wie können wir denn jetzt Gutes tun, wenn wir es nicht tun dürfen, weil wir es tun müssen? Also wie können wir gute Werke tun, ohne dass es gleich gesetzlich wird? Und auch dafür habe ich eine Bibelstelle gefunden, die das eigentlich ganz klar beantwortet. Im Johannes 14 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es gibt zum Glück doch eine Logik für mich, der gern logisch denkt. Wenn wir Gott lieben, daraus folgt es, dass wir die Gebote halten. Es geht also nur um die Reihenfolge. Und ganz oft gehen wir, glaube ich, falsch heran. Oder ich gehe ganz oft falsch heran, denke, ja, ich muss ja jetzt was Gutes tun. Ich muss ja Liebe für ihn haben. Aber so rum funktioniert es nicht, sondern andersrum. Es braucht erst die Liebe, aus der dann die Handlung kommt. Paulus schreibt im Galaterbrief, dass wir vom Gesetz befreit sind. Genau davon tun zu müssen, sind wir befreit. Und er schreibt, dass Glaube durch die Liebe tätigt wird. Die Pharisäer, bei ihnen wird Glaube durch das Gesetz tätig. Im Alten Testament wird Glaube ganz oft durch das Gesetz tätig. Und unser Glaube soll durch die Liebe tätig werden. Und aus dieser Perspektive kann man auch die Frage, sollen wir jetzt Werke bringen oder gibt es jetzt Gnade, ganz einfach beantworten. Ich muss nicht etwas tun, um richtig zu glauben, aber ich werde etwas tun wollen, wenn ich richtig glaube. Wenn ich Jesus liebe, dann werde ich etwas tun wollen. Liebe bringt immer Frucht. Und wenn man jemanden liebt, wenn man vielleicht richtig verliebt ist, dann weiß man ja auch, wie das ist. Dann macht man ja gerne was für den. Niemand muss einem dann sagen, hey, du solltest mal was für die Person tun, in die du verliebt bist. Ich habe zum Beispiel habe Franzi damals eine CD mit Liebesliedern aufgenommen. Und wenn ihr mir vorhin zugehört habt, wie schwer es mir fällt, so Gefühle zu zeigen und an meinen Gesichtsausdruck denkt und so, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spaß mir das gemacht hat, eine CD mit Liebesliedern aufzunehmen. Ich mochte die Lieder nicht mal. Aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, dass ich Franzi damit eine Freude mache. Und es hat zum Glück geklappt. Ich habe ihr Herz gewonnen. Oder andersherum, wenn wir wissen, was eine Person verletzt, die wir lieben, dann werden wir es doch nicht tun. Ich mache doch nichts, wovon ich genau weiß, dass es Franzi verletzt. Und dieses Denken gibt es sogar schon im Alten Testament. Bei den 10 Geboten ist eigentlich eine Verneinungsform im Hebräischen gewählt, die eigentlich für Aussagen steht und nicht für Verbote. Man könnte also übersetzen, du wirst nicht töten und du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht lieblos oder egoistisch handeln, wenn dich die Liebe Jesus zu jemand anderem gemacht hat. Und so vergeht dieser große Druck, der noch unter dem ersten Punkt da war. Dieses, ich muss mein Leben hingeben, ich muss selbstlos lieben. So ist es nicht. Das wäre ein riesengroßer Druck, dem wir nie gewachsen sein könnten. Auf einmal wird es irgendwie ganz einfach. Wir dürfen der Person, die wir lieben, oder Gott, den wir lieben, wir dürfen ihm was Gutes tun, wir dürfen das tun, was er will. Und etwas aus Liebe zu tun, ist viel einfacher als etwas zu tun, weil man es muss. So entstehen auch ganz natürliche Handlungen. Ich habe, als ich die Predigt geschrieben habe, musste ich zwischendurch auf Toilette und an der Klopapierrolle waren nur noch so 3 Blättchen drauf oder so. Vielleicht kennt ihr dieses Szenario. Und ich habe mir größte Mühe gegeben, noch 1 drauf zu lassen, dass ich die Rolle nicht wechseln muss. Vielleicht kommt es jemandem bekannt vor. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über was ich gerade eine Predigt schreibe, über Liebe. Und habe auch an meine Frau gedacht, dass sie ja sonst die Rolle wechseln muss. Und dann habe ich sie gewechselt, ganz von mir aus. Und nicht, weil ich... Ja, danke. Ich musste das nicht tun, das steht nicht in unserem Ehevertrag oder so. Aber ich habe dann an Franzi gedacht und das hat mich motiviert, das zu tun. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel aus dem Alltag. Aber so kann Liebe der Kompass für unser Handeln werden. Wir können uns bei allem hinterfragen, hey, tun wir das gerade aus Liebe für jemanden? Rodney Stark hat ein Buch geschrieben, das heißt Aufstieg des Christentums, und er untersucht so in den ersten Jahrhunderten, wie es das Christentum geschafft hat, von einer Sekte oder von einer Bewegung von nur wenigen hundert Leuten zur Weltreligion zu werden. Und er sieht vor allen Dingen zwei Gründe, und das finde ich faszinierend, weil sie beide Liebe als Fundament haben. Das ist zum einen, dass die ersten Gemeinden oder die ersten Christen Mädchen aufgenommen haben, die ausgesetzt wurden. Damals war es Praxis, nur die Jungs großzuziehen, und wenn eine Familie schon ein Mädchen hatte, hat sie das zweite einfach in den Wald gebracht zum Sterben. Und genau diese Mädchen haben die Christen aufgenommen. Sie haben sie erzogen, natürlich christlich, sie haben in christliche Familien reingeheiratet und so ist das Christentum gewachsen. Und andere haben gesehen, wow, die kümmern sich um die, die niemand irgendwie auf dem Schirm hat. Und eine zweite Sache, damals gab es viele ansteckende Krankheiten und wenn so eine Krankheit ausgebrochen ist in einem Ort, sind viele in die Berge geflohen und haben ihre Angehörigen zurückgelassen, um sich nicht anzustecken. Und die Christen sind nicht mitgeflohen, sondern sind da geblieben und haben sich um die Kranken gekümmert. Die Kranken waren so begeistert von dieser Fürsorge, dass sie Christen geworden sind und als ihre Familien zurückkamen, haben sie die auch zu Christen gemacht. Diese tätige Liebe der ersten Christen hat die Gemeinde wachsen lassen. Und auch Jesus zeigt uns das immer wieder, wie er die Menschen liebt, wie er über Jerusalem weint, weil es ihm leid tut, zu sehen, wie die Menschen in die Irre gehen. Ihm ist es nicht egal, wie es den anderen um ihn herum geht. Und aus dieser Liebe heraus ist er auch gestorben. Das ist eine Frucht seiner Liebe, dass er für uns gestorben ist. Er ging nicht ans Kreuz, weil er musste oder weil es sich gut oder richtig anfühlte. Auch Gefühl ist da, ist nicht unbedingt der Auslöser für Liebe, sondern er tat es einfach, weil er im Herzen diese Liebe für uns hatte, für dich und mich. Und dann kann Liebe als Frucht diese Opferbereitschaft bringen. Und aus dieser Liebe heraus ist das Christentum gewachsen. Aus dieser Liebe hat sich das Christentum als erstes richtig bemüht, Medizin und Diakonie zu fördern. Diese Liebe kann auch der Ehe eine unglaubliche Qualität geben. Und diese Liebe wird immer Frucht bringen. Aber jetzt bleibt noch ein letztes Problem für mich. Wie kann ich diese Liebe denn jetzt bekommen? Was ist, wenn ich den anderen nicht mit dieser Liebe sehe, die ich brauche, um ihnen das Gute von Herzen zu tun? Es ist klar, dass ich nur wirklich lieben kann, wenn ich Liebe für jemanden habe. Aber wie bekomme ich die? Und dafür will ich die Geschichte mal zu Ende lesen. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, ja, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Diese Frau hat wahrscheinlich schon vor dieser Geschichte hier die Vergebung Jesu erfahren. Wahrscheinlich hat sie eine seiner Predigten gehört, denn er war vorher schon in der Synagoge in diesem Ort und hat dort verstanden, dieses Wort, was Jesus sagt, gilt auch mir. Mir, der Sünderin. Ich kann meine Schuld ihm geben. Vielleicht hatte sie schon ein persönliches Gespräch mit Jesus, aber vielleicht hat sie auch nur in ihrem Herzen das angenommen, was Jesus gesagt hat. Jedenfalls kommt sie voller Freude und voller Dankbarkeit in dieses Haus. Ihr ist es nicht schwer gefallen, diese Liebe an Jesus zu tun. Sie hat verstanden, was Jesus für sie getan hat. Sie hat verstanden, wie viel Schuld ihr vom Herzen genommen wurde, dass ihr Leben komplett verändert wurde durch diese Botschaft von Jesus. Und sie muss keine Liebe produzieren. Sie kann die Liebe weitergeben, die sie gerade erfahren hat. Und das gilt nicht nur der Frau, sondern wieder uns allen. Niemand kann Liebe produzieren aus sich selbst. Das funktioniert nicht. Aber uns alle liebt Gott wie diese Frau. Uns allen will Gott alles vergeben, wo wir lieblos waren, wo wir selbstsüchtig waren, wo uns der andere egal war, genau wo wir nicht diese Liebe gezeigt haben. Gott nimmt uns das alles weg und schenkt uns damit das ewige Leben. Und das, wenn wir diese Liebe erkennen, die Gott uns damit schenkt, dann müssen wir keine Liebe mehr produzieren, sondern wir können diese Liebe Gottes einfach weitergeben. Gott ist der Erfinder und der Ursprung der Liebe. Johannes schreibt sogar mal, Gott ist Liebe, ganz kurz. Und Gott sagt uns, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, wenn wir mit ihm leben, seinen Heiligen Geist bekommen, ist die erste Frucht des Geistes die Liebe. Der Heilige Geist wird in uns Liebe wirken und wir können dann diese Liebe weitergeben. Wir müssen sie nicht produzieren, weil Gott sie in uns wachsen lässt. Gott füllt den Liebesakku von uns auf. Wir müssen uns nur nach ihm ausstrecken. Wir müssen keine Liebe produzieren, er füllt unser Herz mit seiner Liebe. Und das können wir erfahren, wenn wir in die Schöpfung gehen und da Gott begegnen, seine Liebe in der Schöpfung sehen. Wenn wir in seinem Wort lesen und erkennen, wie gut er es mit uns meint, wie gut er es durch die ganze Geschichte mit uns meint. Wenn wir diese Vergebung persönlich verstehen, dass wir reingewaschen sind. Oder wenn wir im Lobpreis oder im Gebet ganz persönlich Gott begegnen. Das ist, als würden wir das Ladekabel in die Steckdose stecken, um unseren Liebesakku wieder aufzuladen. Und mit diesem Wissen, ich bin von Gott geliebt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, lebt es sich ganz anders. Diese Liebe will unser ganzes Leben durchdringen. Und als Geliebter ist es viel leichter, auch andere wieder zu lieben. Es ist eigentlich sogar nur als Geliebter möglich. Und wenn selbst die Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen, es schaffen, andere zu lieben, wie viel mehr müssten wir als Christen eine tiefe Liebe für unsere Mitmenschen im Herzen haben, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat. Diese Liebe will uns durchdringen und Früchte bringen, das habe ich vorher schon gesagt. Und diese Früchte beginnen immer bei uns selber, in unserem Charakter, in unserem Umgang mit anderen. In der Bibel gibt es einen Liebestest und vielleicht traut sich ja jetzt mal jemand, den mal nach vorn zu kommen und den kurz auszuführen. Keine Sorge, wir werden ihn nicht aus, nur dass ihr ihn mal gesehen habt und mich hört ihr schon genug reden, da kann mal kurz jemand anderes den Liebestest machen. Wer traut sich denn? Ist nicht schlimm. Los, traut sich jemand? Sonst muss sich jemand von den Adelshofnern bestimmen, da weiß ich, dass die es aushalten. Sehr gut. Vielen Dank. Gibt es hier ein Mikrofon noch? Ah, da unten. Und zwar, kennt ihr vielleicht das Hohelied der Liebe, wo ein ganzes Kapitel darüber geht, wie die Liebe sich zeigen soll? Ich lese es jetzt nicht ganz vor, das steht im 1. Korinther 13, das könnt ihr gerne alle mal lesen. Und wenn man da Liebe rausmacht, sieht es so aus. Ihr merkt, es kommt sehr oft vor. Und da kann man jetzt mal einen Namen einsetzen. Und du darfst es jetzt mal lesen und da, wo die Strichen sind, immer deinen Namen einsetzen, um so zu testen, wie dein Charakter schon von der Liebe Gottes durchdrungen ist. Ja, genau. Vielen Dank. Applaus für dich. Genau, wir werden das jetzt hier nicht aus, aber das kann jeder mal für sich machen und dann bewerten, inwieweit das wirklich auf einen zutrifft. Oder man fragt mal seinen Partner, der kann es wahrscheinlich noch besser einschätzen als man selber. Aber das ist das, wie Gott sagt, so soll sich die Liebe in unserem Leben zeigen. Das sind Eigenschaften oder Früchte, welche die Liebe hervorbringt. Und es ist wirklich ein guter Test zu sagen, an diesem Punkt muss meine Liebe zu den Mitmenschen noch wachsen. Also das ist nicht nur ein Spaß, sondern das kann man wirklich mal machen und mal drüber nachdenken, an welchen Stellen, ja, sieht es schon gut aus und wo ist noch großer Wachstumsbedarf in meinem Leben. Genau. Gott will aber nicht nur unseren Charakter durchdringen mit seiner Liebe, sondern auch unseren Gehorsam. Es gibt so in meinem Leben so Schwächen, wo ich zum Beispiel Charaktereigenschaften habe wie Geduld. Das ist wahrlich nicht meine Stärke. Und da merke ich immer wieder, wie ich scheitert daran, wo ich geduldig sein sollte und es aber nicht bin. Und es gibt auch so Lieblingssünden in meinem Leben, wo ich immer wieder scheitere. Und egal, welche Taktik ich mir überlege, egal wie sehr ich von meinem Kopf her versuche, das in den Griff zu bekommen, geduldiger zu werden oder dies oder das nicht mehr zu tun, ich scheitere immer wieder dran. Und auch dafür ist meiner Meinung nach der Schlüssel die Liebe. Wenn wir Gottes Liebe unser Leben durchdringen lassen, dann fällt es uns auch leichter, in diesen Situationen richtig zu handeln. Das ist viel besser als jede Taktik, als jede Logik, diese Liebe. Und dann nicht mehr das zu tun, was Gott nicht will oder was nicht gut für meinen Nächsten ist. Und diese Liebe wird auch unser Miteinander durchdringen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe ja nochmal die Grafik so zusammengestellt. Wir müssen uns von Gott lieben lassen und wenn unser Liebesakku voll ist, dann werden wir Früchte bringen, ganz automatisch. Das sagt die Bibel und das glaube ich. Wenn wir voll Liebe sind, dann geht es über auf viele Bereiche in unserem Leben. Mag das das Geben sein oder wie wir in unserer Familie sind oder auch wie wir denken und wie unser Charakter ist. Diese Liebe von Gott bringt Früchte, wenn wir sie auftanken. Und ich weiß, dass ich ein besserer Ehemann bin, wenn ich von der Liebe Gottes erfüllt bin. Dann kann ich viel geduldiger mit meiner Frau umgehen, viel liebevoller, was mir von meiner menschlichen Seite, von meinem Kopf her ganz oft schwerfällt. Und ich weiß, wenn ich von der Liebe Gottes erfüllt bin, dann ist es mir auf einmal nicht mehr egal, wie es dem anderen geht. Dann höre ich gerne zu, was ihn gerade beschäftigt und nehme mir gerne Zeit und denke nicht drüber nach, oh, was für Verschwendung, was ich in der Zeit eigentlich alles machen könnte. Und wenn ich von dieser Liebe Gottes erfüllt bin, dann kann ich auch gerne was davon abgeben, von meinem Reichtum. Und merke, wie gut es mir eigentlich geht und dass es gar kein Problem ist, was davon wegzugeben. Und das kann ich alles nicht, wenn ich es mir vornehme in meinem Kopf, sondern das kann ich alles nur, wenn ich mich nach der Liebe Gottes ausstrecke und meinen Akku wieder füllen lasse. Und so habe ich auch zum ersten Mal eigentlich diese Bibelstelle richtig verstanden. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich möchte gern beten. Herr, ich will dir von Herzen Danke sagen, dass du uns ja mit dieser hingebungsvollen Liebe liebst, dass du alles gegeben hast, dein Leben, ja, um uns zu retten, weil du uns vor Augen hattest, als du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du ja uns damit frei machst, vom Gesetz auch, dass wir nichts tun müssen. Und ich bitte dich, dass wir so von deiner Liebe erfüllt werden, dass wir immer mehr verstehen, was du eigentlich am Kreuz getan hast, dass wir frei sind, neue Menschen, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen können, dass uns das verändert und eine tiefe Liebe in unser Herz gibt, sodass es uns nicht mehr schwerfällt, Früchte zu bringen, sondern dass das ja ganz automatisch passiert. Schenk, dass jeder hier Wege findet, wie er seinen Liebesakku aufladen kann, wie wir dir begegnen können, wie wir deine Liebe spüren können und erfahren können. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns davor erlöst, irgendwas tun zu müssen, dass wir immer mehr gerne tun aus Liebe. Herr, verwandel da unser Herz und hilf uns, das immer mehr irgendwie in richtiger Weise zu tun. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass ja, wir nur weitergeben müssen, was du schon für uns getan hast. Amen.